In unserer Reihe Bruckners Besonderheiten spreche ich mit großen Bruckner-Dirigenten und Dirigentinnen über Stellen in seinen Symphonien. Und Markus Poschner, unter anderem Chefdirigent des Bruckner Orchester Linz, ist mein heutiger Gast zur fünften von Bruckner. Die fünfte Symphonie hat ein sehr catchiges Thema im ersten Satz und ein irres Finale mit Doppelfuge im vierten Satz. Aber Markus Poschner möchte mit mir über den dritten sprechen, das Scherzo. Was wir darin über Bruckners Stil erfahren, kann er uns gleich berichten. Erstmal geht es um sein generelles Verhältnis zur Musik von Bruckner. Hallo, Herr Poschner. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Hallo, ganz meinerseits. Ich freue mich sehr.
Wissen Sie eigentlich noch, wann Sie als Kind oder als Jugendlicher zum ersten Mal Bruckner gehört haben?
Oh ja, ja, sehr gut sogar. Also ich entstamme ja einer Kirchenmusikerfamilie und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, in dem Chor meines Vaters Locus Iste mitgesungen zu haben, und zwar noch als Sopran. Und wir hatten damals sogar einen Ausflug nach Linz, nach St. Florian. Wir haben dann diese Motette sogar an der Gruft unten gesungen. Und das war schon irgendwie ein sehr eindrückliches Erlebnis, vor allen Dingen für einen Jugendlichen, der da unten bei diesem Sarkophag steht, und im Hintergrund sind auch noch diese vielen Knochen und Schädel aufgeschichtet. Das ist ein ziemlich gruseliger Ort eigentlich, der aber natürlich auch unglaublich magisch klingt. Auch oben dann in der Basilika haben wir das dann auch nochmal gesungen. Und das hat schon Eindruck gemacht. Ich kann mich sehr gut erinnern.
Bruckner als Person ist ja irgendwie sehr anekdotisch auch verhaftet in unserem Musikwissen. Er hat ja keine Schriften verfasst, nur wenige persönliche Briefe. Interessiert Sie der Mensch Bruckner hinter diesen riesigen Werken auch?
Oh ja, natürlich. Ich glaube, das ist ja sowieso, ich glaube, eines der größten Mysterien und Geheimnisse, diese Diskrepanz. Ja, also er wurde ja schon zu Lebzeiten als halb Genie, halb Trottel verlacht. In dem Wien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo ja gerade Umgangsformen in den Salons sehr wichtig waren. Und Bruckner wurde ja immer so beschrieben, dass er da überhaupt nicht sich zurechtfand. Er war eigenartig angezogen in seinen sackartigen Kleidern, wurde deswegen schon fast nicht ernst genommen da in dieser höheren Gesellschaft. Aber ich glaube da eben wie nicht so richtig dran. Bruckner war immer so eine Art Monolith, ja, der gegen den Strom schwamm. Und so jemand schreibt dann doch Musik dieser unglaublichen Tiefe und Tragweite. Und das bringt mich dazu, dass ich natürlich gerne mehr wissen will über sein Leben. Was war das für ein Mensch? Aber er lässt kaum einen Einblick zu. Und ich möchte jetzt nach so vielen Jahren der intensiven Beschäftigung denken, dass das Methode hat. Ich glaube wirklich, dass er ganz bewusst vermieden hat. Er hat alle Briefe auch zerstört. Es gibt wenig, was er veröffentlicht hat. Das ist nicht ganz zufällig.
Was wir vielleicht wissen, es ist auch nur eine überlieferte Anekdote, dass er gesagt hat, nach der Vollendung der Partiturabschrift der fünften, nicht um 1000 Gulden möchte ich die nochmal schreiben. Merkt man das dem Stück an, dass es irgendwie ein Kraftakt war für ihn?
Ja, natürlich. Es ist eine unglaubliche, zuerst natürlich kompositorische Anstrengung. Also allein, was da an Können, an Qualität mit hineingeflossen ist. Im Prinzip ist es ein Sammelsurium aus 600, 700 Jahren Musikgeschichte. Von der Vokalpolyphonie angefangen bis hin zu Bachscher Fugentechnik. Dann aber auch Wagnerscher, kühnster Harmonik. Das über diese große Distanz. Also allein wirklich als Komponist ein unglaubliches Werk. Auch psychisch. Er stand unglaublich unter Druck. Er musste sich behaupten. Er wollte der Umwelt, seinen Mitmenschen einfach zeigen, dass er es mit den ganz Großen aufnehmen kann, dass er Musikgeschichte schreibt. Das nichts weniger war sein Ansinnen. Er wollte die Kunst der Sinfonie nach Beethoven in die Zukunft führen. Und die fünfte ist so ein Rechtfertigungswerk, wo die Tradition genauso viel Rolle spielt wie die Avantgarde. Das ist für mich eins der aufregendsten, einer der besten Werke, die je geschrieben worden sind.
Das Scherzo, der dritte Satz, steht dann vielleicht eher im Sinne der Tradition, oder? Wir hören jetzt die ersten 2 Minuten gleich. Auf was können wir achten?
Auf die Groteske. Es ist ich finde, gerade in den Mittelsätzen, besonders aber in den dritten Sätzen, geht Bruckner meistens basierend auf der Volksmusik, auf oberösterreichischer und böhmischer Volksmusik, unglaublich extreme Wege, wie sie nach ihm oder in der Zeit dann auch eigentlich nur Gustav Mahler beschritten hat. Es sind skurrile, groteske, totentanzähnliche Verzerrungen, Grimassen, Parodien, Karikaturen, die aber trotzdem ganz unglaublich inspiriert sind von seiner eigenen Jugendzeit. Er war ja auch Geiger und Bratsche, hat viel Volksmusik gemacht, viel auf Kirchweihfesten gespielt, Tanzmusik, Tanzboden, Schrammelmusik gemacht. Und das ist da alles drin. Also seine Basis, neben den ganzen Einflüssen, die über Richard Wagner, über Berlioz, über Beethoven kamen und dann nicht zuletzt natürlich von der Orgel und von der Kirchenmusik, ist doch die Volksmusik für mich der größte und beste Schlüssel zu seinen Werken. Und das kann man besonders in diesen dritten Sätzen hören. Und ganz am Anfang, es ist ja erst, beginnt jetzt das Scherzo unglaublich schnell und flüchtig, schattenhaft, geheimnisvoll. Dann bricht das ab nach wenigen Sekunden. Und dann beginnt ein sogenannter Gstrampfter. Das ist ein österreichisches, oberösterreichisches Wort. Auf Bayerisch sagt man ein Gstampfter, also so ein ländlerartiger Bauerntanz, den er komplett ad absurdum führt. In einem aberwitzigen Accelerando gleitet das einem so quasi in eine ganz andere Welt hinüber. Es ist wirklich so ein apokalyptisches Szenario, was dort passiert. Und das alles ist Bruckner und man würde ihm das einfach überhaupt nicht zutrauen.
Wir hören jetzt das Radiosymphonieorchester Wien unter Markus Poschner mit dem Scherzo aus Bruckners Fünfter. Ja, Markus Poschner, Sie haben es ja schon angesprochen, die Tänze hören wir hier. Was mir aber auch auffällt, ist, dass es ja einmal die Crescendi gibt, aber es gibt auch diese Lautstärken, die so abrupt nebeneinander stehen. Das ist auch ein Merkmal von Bruckners Musik, oder?
Es ist wirklich das Extreme, dass auch der Überraschungseffekt, ich glaube, natürlich hat er von seinen großen, überdimensionierten Orgeln, die er hier in Oberösterreich hatte, besonders in Linz hier im Alten Dom, aber auch in St. Florian, das sind ja monströs registrierte, ausgestattete Orgeln. Er hatte natürlich schon mit auf Klangmassen seine Erfahrung. Und das in diesen großen Kirchenräumen, das hat ja einen unglaublichen Druck und eine richtig körperliche Dimension. Und das finde ich in fast allen seinen Sinfonien ganz vorherrschend. Es ist körperliche Musik. Und nicht nur, das ist oft ein bisschen das Missverständnis, was sich so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten, Jahren angehäuft hat, dass man das alles sehr nach Weihrauch abtastet, nach Pathos, so im Überwältigungsmodus spielt. Und da in Wirklichkeit, glaube ich, steckt da was sehr Handfestes dahinter. Nicht zuletzt handfestes Werkzeug. Aber jetzt im dritten Satz haben wir gehört, da ist jetzt gerade eine Polka, gerade wo ausgeblendet wurde, eine Polka hat dort begonnen. Davor hat man diese Bauerntänze, dann diesen Geschwindtanz, immer wieder zu hören, auch Jodler in den Mittelstimmen, versteckt ganz am Anfang dieses langsamen Teils, hört man, wie die zweiten Geigen da zum Jodeln beginnen. Und das sind natürlich Dinge, die man auch nicht notieren kann. Also wenn Sie wissen, wie ein Walzer klingt, werden Sie auch wissen, wie unmöglich es ist, einen Walzer zu notieren. Ähnlich wie im Jazz, wie im Swing. Swing kann man nicht aufschreiben. Das ist etwas, was man spüren muss, man muss es wissen. Und deswegen meinte ich vorhin, die Volksmusik ist tatsächlich der Schlüssel zu dieser Musik, weil viele Dinge ganz bestimmt phrasiert werden müssen, das nicht in der Notenschrift steckt, sondern es wurde als bekannt vorausgesetzt. Genauso ist es mit dem Tempo. Bruckner ist sehr lapidar mit seinen Tempoangaben. Manchmal steht, wie zum Beispiel in der 6. Sinfonie, nur maestoso drüber. Ja, das ist gar kein Tempo, sondern ein Charakter. Das hat Beethoven auch oft so gemacht. Er schreibt oft nur Charakterbezeichnungen, weil eigentlich vollkommen klar sein musste, was für ein Tempo gedacht war. Und das ist heute aus unserer modernen Sicht manchmal ein bisschen das Problem. Man weiß zu wenig über die Moden der Zeit und gerade über die Art und Weise, wie Volksmusik wirklich phrasiert und gespielt wird.
Aber Sie würden jetzt dafür plädieren, auch die Mittelsätze bei Bruckner, die ja manchmal ein bisschen übersehen werden, wenn man diese riesigen Ecksätze hat, auch denen besondere Beachtung zu schenken, oder? Weil er entwickelt ja hier auch die Symphonie ein bisschen weiter. Ich habe gelesen, er hat hier auch drei Themen statt so oft zwei. Also hier passiert ja wirklich was, was neu ist, oder?
Absolut. Vor allem das Material wird da auch weitergedacht, oft schon vorbereitet, was dann in den Ecksätzen oder gerade im letzten Satz, also der Satz, der nach dem Scherzo folgt. Und manchmal ist ja auch das Scherzo schon an der zweiten Stelle. Das darf man auch nicht übersehen, wie in der 8. Sinfonie, wie in der 9. Sinfonie. Er tauscht plötzlich die Sätze aus oder verändert sie. Das hängt alles sehr eng miteinander zusammen. Und im Finale gibt es dann oft die große Apotheose, wo tatsächlich alle Errungenschaften der vorherigen Sätze zusammengeführt werden. Und dann hört man alle Themen noch einmal. Bruckner braucht diese Mittelsätze. Und da ist er vor allem sehr, sehr bei sich. Wie ich vorhin schon beschrieben habe, in den langsamen Sätzen fast noch viel mehr. Er hat eine unglaublich intime Tonsprache dort, sehr persönlich. Auch da wieder das große Rätsel, wie jemand, der auch so einen sehr verklemmten und schwierigen Zugriff zu seinem eigenen Intimleben, wenn ich das so sagen darf, hatte. Es gibt ja ganz, ganz viele Geschichten über seine Versuche zu heiraten, seine Avancen, die er gemacht hat und wie unglücklich das alles und verklemmt das alles war, dass trotzdem so jemand genau wusste, wie Sehnsucht klingt, wie Todessehnsucht klingt, wie das Jenseits klingt. Das ist schon unfassbar.
Dann noch eine Frage interpretatorisch. Das hat mich jetzt interessiert, weil Sie sagten, es wird vielleicht manchmal noch zu sehr beweihräuchert, auch in der Interpretation. Ist es bei Ihnen dann, dass Sie versuchen, hier jetzt irgendwie dieses erste Staccato in den Geigen, das ist ja mehr als nur Begleitung, da ist dann so ein bisschen Stören im System, im Betriebsmotor. Ist es das, was Sie an Bruckner fasziniert, auch die Sachen zu suchen, die ein bisschen unrund sind und die rauszustellen?
Absolut, die Vielschichtigkeit, die Transparenz. Und es ist ja unfassbar vielschichtige, polyphone Musik. Also jede Stimme, jeder Kontrapunkt, jedes Gegenthema, jede Begleitung hat seinen eigenen Charakter. Ähnlich wie einer Schauspieler, ist eine Person auf der Bühne. Es ist tatsächlich unglaublich aufgeladene Musik. Und man schlägt immer fehl, so etwas über einen Kamm zu scheren. Und ich sehe doch immer wieder, wie man auch die frühen Sinfonien, die in eine ganz extreme Sturm- und Drangzeit ja gehören, die viel mehr mit Mendelssohn und mit Berlioz zu tun haben und natürlich auch mit Beethoven, mit dem gleichen Impetus und der gleichen Idee musiziert werden, einer 8. und 9. Sinfonie. Und das finde ich sehr, sehr problematisch und bedenklich. Und so hat letztlich jede dieser Werke ihr eigenes Geheimnis, ihren eigenen Duktus und ihre eigene Gestik. Und wir müssen dort vor allen Dingen immer zwischen den Zeilen lesen, weil der Text ganz anders beschaffen ist als Beispiel dann später in der nächsten Generation mit Gustav Mahler, der viel exakter schreibt. Mhm. Bruckner setzt einfach viel voraus. Und das ist sehr anstrengend und braucht sehr, sehr gute Recherche und Vorbereitungsarbeit.
Haben Sie abschließend noch einen Wunsch fürs Bruckner-Jahr? Jetzt abgesehen von nicht jede seiner Symphonien über einen Kamm scheren, das habe ich schon rausgehört. Aber was sollte die Welt noch für Musik von Bruckner hören und wie sollte sie sie hören? Gibt es was an der Wahrnehmung, an der Vermittlung von Bruckner, was wir ändern sollten?
Man sollte schlichtweg die Augen schließen und überhaupt Bruckner hören. Und das Einzige, was ich mir da wünschen möchte, ist, dass man genug Zeit mitbringt. Denn man braucht Zeit, allein schon, weil diese Symphonien wirklich lange dauern. Aber es lohnt sich. Mein Gott, es lohnt sich. Es ist wirklich eine Reise, eine emotionale Reise auf einen anderen Planeten. Das ist ein. Er wusste von unserem Herzen so viel wie vielleicht nur Mozart oder auch Shakespeare. Das ist schon wirklich eine unglaublich emotionale und grundsätzliche Erfahrung, die wir mit der Musik von Bruckner machen. Man muss nichts wissen, man kann keine Fehler machen. Es schadet natürlich nichts, wenn man diese Werke auch öfter hört. Man muss auch wissen, dass diese Werke nicht dafür gemacht sind, sie beim ersten Mal hören, gleich komplett zu verstehen. Es ist sehr komplex, man braucht Zeit. Und vielleicht ist sogar Zeit haben für diese Kunst das Allerwichtigste. Das würde ich mir wünschen, dass sich die Menschen sich dieser Musik öffnen, unvoreingenommen. Man kann nichts verkehrt machen, man kann nur profitieren und gewinnen.
Sagt Markus Poschner, Dirigent über die 5. Symphonie von Bruckner, das Scherzo im Besonderen. Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in unserer Reihe Bruckners Besonderheiten und Ihnen weiterhin alles Gute und viel Freude weiterhin mit Bruckners Musik.
Danke Ihnen sehr, Dankeschön.